Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das Thema digitale Souveränität wird immer präsenter, weil diese digitale Welt geht nicht mehr weg. Die Digitalisierung ist da. Durch alles, was gerade im Thema KI-Umfeld entsteht, gibt es nochmal eine Beschleunigung.
So erläuterte Christine Regitz, die Präsidentin der Gesellschaft für Informatik, das Motto der diesmaligen Jahrestagung des Informatikerverbandes. Lock-in or Lock-out, wie digitale Souveränität gelingt, so lautete das Motto. Dass die Gesellschaft für Informatik noch einmal dieses Thema digitale Souveränität auf ihrer Jahrestagung in den Fokus stellt, das hat auch damit zu tun, dass die Gefahren, die sich aus den Abhängigkeiten für Europa und für Deutschland in diesem Bereich ergeben, ja von der Politik nur sehr zögerlich angegangen werden. Die Gründe dafür wurden in Wiesbaden, wo die Jahrestagung diesmal stattfand, sehr intensiv diskutiert. Welche sind das, Peter Welchering?
Also einer der Hauptgründe liegt sicherlich darin, dass wir einfach noch keinen Konsens erzielt haben, was wir unter digitaler Souveränität genau verstehen wollen. Entsprechend breit und teilweise auch widersprüchlich sind dann auch die Forderungen, wie denn diese digitale Souveränität herzustellen sei. Und ein weiterer Punkt sind Einzelinteressen, zum Beispiel von Herstellern von Software und Hardware oder von Betreibern digitaler Infrastrukturen. Und zwar Einzelinteressen, die zu tun haben mit den Sicherheitsanforderungen und anderen regulatorischen Forderungen, die nämlich so etwas wie digitale Souveränität überhaupt herstellen sollen. Dabei kommt es dann zu Konflikten. Wenn für mich etwa digitale Souveränität darin besteht, mit allen möglichen Endgeräten und überall mit meinen Daten zu arbeiten, stehen dem unter Umständen Sicherheitsinteressen meines Arbeitgebers entgegen. Oder der Anbieter von Videokonferenzen, der seine Server und seine Kommunikationsverbindungen eben nicht ausreichend absichert, der verletzt die digitale Souveränität seiner Kunden. Aber eine solche Absicherung kostet nun einmal Geld. Und das hat dann auch damit zu tun, dass hier Zielkonflikte da sind. Was bedeutet dann weiterhin digitale Souveränität in Richtung Bildung und Ausbildung? Haben wir da genügend Fachkräfte? Sind die Bürgerinnen und Bürger ausreichend vorbereitet, mit Know-how ausgestattet, um ihre digitale Souveränität leben zu können? Was müssen wir bei den Lieferketten oder in Sachen kritischer Infrastruktur beachten, um digital souverän bleiben zu können? Das waren und sind so die Fragen, um die es hier geht.
Ja, und das sind auch die Fragen, die in Wiesbaden in dieser Woche sehr intensiv debattiert wurden unter den Informatikerinnen und Informatikern. Wir haben die Diskussion auf der Jahrestagung zusammengefasst.
Digitale Souveränität fängt bei mir an, dass die Leute überhaupt verstehen, um was es dabei geht. Und damit sind wir auch beim Thema Bildung und Ausbildung, und zwar nicht nur schulischer, sondern eben auch Breitenbildung. Den Menschen zu zeigen, was es für Alternativen gibt, ihnen die Grundlagen erklären und vielleicht auch das ein oder andere entmystifizieren, die Angst davor nehmen und damit Selbstbestimmtheit herzustellen.
So erläutert Christine Regitz, die Präsidentin der Gesellschaft für Informatik, ihr Konzept von digitaler Souveränität. Ein so breit angelegtes Konzept hat natürlich Konsequenzen. Informatikbildung in den Schulen, Förderung von Nachwuchskräften für den MINT-Bereich, aber auch eine breite Verankerung von digitalen Kompetenzen bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Doch was nutzt ein Bildungskonzept in Sachen digitaler Souveränität, wenn Prozessoren aus Taiwan aufgrund unglücklicher geopolitischer Umstände nicht mehr geliefert werden können oder kritische Infrastrukturen hierzulande von einer fremden Macht einfach eingeschränkt oder gar abgeschaltet werden? Informatikprofessorin Maria Wimmer plädiert deshalb für ein noch breiteres Konzept für digitale Souveränität.
Es geht insbesondere darum, dass wir hier Unabhängigkeit, ich möchte es nicht als Macht bezeichnen, haben über unsere Daten, sondern als Möglichkeit, eigenständig darüber zu entscheiden, wie unsere Daten verwendet werden, wo sie eingesetzt werden, welche Anwendungen wir verwenden und auch welche Infrastrukturen, also digitalen Infrastrukturen, wir dafür verwenden.
Das geht Gerhard Scharpüser, dem stellvertretenden Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, zu weit.
Für mich ist Unabhängigkeit nicht zwingend digitale Souveränität. Ich bin da ein bisschen bescheidener unterwegs, nämlich ich möchte eine Bewertungsfähigkeit und eine Entscheidungsfähigkeit haben. Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt unabhängig sein müssen.
Die Verantwortlichen müssen sich dann jedes Mal die Frage stellen, wenn diese Software oder dieses Netzwerk, dieses System ausfällt, was brauche ich dann, damit die Gesellschaft weiterhin funktionieren kann? Vor diesen geordneten Analysen schrecken vor allen Dingen viele Politiker zurück. Dabei sind die hier erforderlichen Analyse- und Planungsmethoden eigentlich klar. Das betont auch Axel Lehmann, Informatikprofessor im Ruhestand der Universität der Bundeswehr in München.
Die Simulationswerkzeuge, die wir heute zur Verfügung haben, erlauben uns, vorausschauende Szenarien hervorragend zu untersuchen unter gewissen Randbedingungen, die man sich in Extremsituationen vorstellen kann. Die liefern wertvolle Ergebnisse, wobei die Interpretation dabei natürlich den Fachleuten obliegt. Ob man diese alternativen Lösungen, Optionen, gewisse Lösungsoptionen, die die Simulationen dann auch vorschlagen, ob man diese wählt. Also Simulation kann an der Stelle ein extrem hilfreiches Mittel sein.
Hier könne auch die Zivilgesellschaft von ursprünglich militärischer Forschung ausgesprochen profitieren, meint Axel Lehmann.
Ich habe in den letzten 15 Jahren intensiv mit dem Thema Serious Games für Ausbildung im medizinischen Bereich, Notfallmedizin, begonnen, größere Projekte, insbesondere für die Bundeswehr. Und das hat Zeit gebraucht, überhaupt bei Entscheidern das Verständnis dafür zu finden, dass es nicht Spiele sind im klassischen Sinne, im kommerziellen Sinne, sondern dass ernsthafte Computerspiele hervorragende Hilfsmittel für die Ausbildung sind, für das Training.
Simulationen also, um Optionen, Ausweichmöglichkeiten oder Alternativen vorauszuplanen, die dann genutzt werden, wenn eine bestimmte digitale Infrastruktur oder ein bestimmtes System ausfällt. Planspiele, die Serious Games, können dabei extrem helfen. Übrigens auch, um die Folgen von Gesetzgebungen für digitale Souveränität und die Sicherheit von Informationssystemen genauer zu berichten. Das haben Informatiker auch in Sachen der vom Bundesinnenministerium vorgelegten sogenannten neuen Sicherheitspakete getan. Christine Regitz sieht hier einen übergreifenden Konsens in der Bewertung.
Wir kommen gerade von einer Anhörung im Deutschen Bundestag zu neuen Gesetzgebungen, die relativ sehr schnell durchgepeitscht werden soll, die wir sehr kritisch betrachten. Also unsere Experten wurden da auch gehört, haben Stellungnahmen abgegeben und haben mit sehr klaren und deutlichen Worten gesagt, dass das in die völlig falsche Richtung geht, also wo es wirklich um biometrische Datenerfassung geht. Wir sehen das außerordentlich kritisch und wir glauben, wir müssen an der Stelle noch mal viel deutlicher den Finger in die Wunde legen. Denn diese Gesetzgebung ist definitiv, wie es ein Kollege und ein Fachmann gesagt hat, ein Super-GAU.
Klare Ansagen also von der GI-Präsidentin. Wie wurden denn die Überwachungspläne im Sicherheitspaket auf dem Jahrestreffen der Informatiker diskutiert, Peter?
Also im Hinblick auf das Tagungsmotto eben, digitale Souveränität, da ging es zunächst mal um die Frage, inwieweit gefährden Vorratsdatenspeicherung oder Spionage und Überwachungstrojaner, biometrische Gesichtserkennung via Netz und via Material, das aus Überwachungskameras angeliefert wird und auch stärkere Mobilfunküberwachung, vor allen Dingen für die Inlandsgeheimdienste, inwieweit gefährden all diese Maßnahmen die digitale Souveränität des Einzelnen, aber auch des Landes? Und die Antwort darauf, die ist zweistufig. Mit solchen Überwachungs- und Ausspähtechniken, die dann ja von unterschiedlichen Sicherheitsbehörden, also von den Polizeien der Länder, des Bundes bis zu den Geheimdiensten eingesetzt werden, da wird im Einzelnen sehr massiv das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und damit das Recht, eigenständig zu entscheiden, wie seine Daten verwendet werden, beschnitten. Also seine digitale Souveränität wird beschnitten. Was die digitale Souveränität des Landes angeht, so wird da durchaus diskutiert und wurde diskutiert, dass die auf mehreren Ebenen dadurch gefährdet wird.
Dann arbeiten wir diese Ebene mal ab.
Ja, Ebene 1, für solche Überwachungstechniken, da wird Überwachungssoftware von Anbietern aus anderen Staaten eingesetzt. Damit wird sowohl der Einsatz dieser Überwachungstechniken ein Stück weit aus der Hand gegeben, denn wenn ein anderer Staat den Daumen auf der Überwachungssoftware hat, dann kann letztlich dieser Staat darüber entscheiden, ob und wie diese Überwachungssoftware eingesetzt wird, bis hin zur Abschaltmaßnahme. Also wenn dieser Staat seine Interessen durch eine Überwachung hier gefährdet sieht, schaltet er etwa die Überwachungssoftware einfach ab.
Das war Ebene 1. Wie sieht Ebene 2 aus?
Die hat damit zu tun, dass solche Überwachungstechniken Sicherheitslücken nutzen. Das heißt, die Bundesregierung hält gewisse Sicherheitslücken offen bzw. vermeidet ihre Schließung, damit diese Überwachungssoftware arbeiten kann. Diese Sicherheitslücken werden aber auch von Geheimdiensten anderer Staaten genutzt. Zum Teil übrigens auch gegen die Interessen der Bundesrepublik, wie der Fall des Sperrangriffs auf dem Bundestag ja gezeigt hat. Und so wird dann ein weiteres Stück digitale Souveränität des Staates aus der Hand gegeben.
Und was ist Ebene 3?
Bei Ebene 3 haben wir es damit zu tun, dass Überwachungssoftware aus Fremdstaaten eingesetzt wird. Und wenn für die dann Sicherheitslücken offen gehalten werden, können andere Staaten auf die per Überwachungsmaßnahme erhobenen Daten zugreifen. Das schädigt dann nicht nur die digitale Souveränität des Einzelnen, weil dessen Daten ja von Fremden abgegriffen werden und zu persönlichen Profilen verdichtet werden können. Das schädigt auch das Land, also die Bundesrepublik, weil nämlich deren Führungskräfte angreifbar werden. Das Beispiel eines Bundestagsabgeordneten, der mit erbeuteten Daten erpresst wurde, das zeigt die Gefahr ja sehr deutlich auf.
Über digitale Souveränität und die geplanten Sicherheitsgesetze wurde auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik debattiert. Peter Wächering berichtete. Danke.